Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Claudia unter anderem über die Frage Brustaufbau, ja oder nein? Denn Claudia hat sich für eine Ablatio entschieden. Herzlich willkommen, liebe Claudia, und schön, dass du da bist.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Claudia, du hast die Diagnose Brustkrebs erhalten. Wie war denn dein Leben zu der Zeit und wie lange ist das überhaupt her?
Ja, ich habe die Diagnose 2017 bekommen im August und mein Leben war bis dahin, ich sag mal so, völlig in Ordnung, bis auf die Tatsache, dass meine Mutter bereits an Brustkrebs erkrankt war. Zum zweiten Mal, das erste Mal, da war ich noch ein Kind und sie hat tatsächlich nach 20 Jahren erneut Brustkrebs bekommen und das war genau zu der Zeit, wo ich meine Diagnose dann bekommen habe. Also mein ganzes Leben war schon so ein bisschen darauf ausgerichtet, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen, achtsam zu sein und das Thema Brustkrebs war immer in meinem Leben, also es war nicht...
Es war kein Geheimnis, sondern ihr habt schon also auch darüber gesprochen.
Nicht so, wie ich heute mit meinen Kindern über Krebs spreche. Es war schon mehr ein Tabuthema, auch zu dem Zeitpunkt, wo ich noch kleiner war. Da habe ich es erst viel später erfahren. Also zum damaligen Zeitpunkt haben meine Eltern das schon von uns, ich sage es mal, verheimlicht. Da wurde nicht drüber gesprochen. Als es dann aber so in die Pubertät kam und es dann halt auch in Richtung Vorsorge ging, hat meine Mutter es mir dann erzählt. Und ja, das hat mich dann mein Leben so begleitet. Deswegen, ich kann jetzt nicht sagen, es war eine große Überraschung für mich. Natürlich, man fällt aus allen Wolken mit dieser Diagnose und man hofft auch ein Leben lang, dass es einen selber nicht trifft. Ja, aber dann hat es mich getroffen und ab da lief das alles so wie in einem Film ab. Also ich wusste mehr oder weniger, was auf mich zukommt, aber letztendlich wusste ich es auch nicht, weil es ist immer noch mal was anderes, wenn man es selber erlebt, als wenn man nur als Angehörige dabei ist. Und meine Mutter hat auch viel versucht, von mir wegzuhalten. Ja.
Also immer noch, ja. Das war so ihre Strategie.
Ja, richtig.
Hat denn deine Mutter, also nochmal zurück in deine Kindheit, als deine Mutter das erste Mal erkrankt war, hat deine Mutter denn auch eine Operation gehabt, Chemotherapie und so weiter? Ich meine, das kann man doch eigentlich gar nicht verheimlichen vor Kindern, oder?
Ja, zum damaligen Zeitpunkt hat sie keine Chemo bekommen, sondern nur Bestrahlungen. Und ja, es hat halt mit dem Äußeren von ihr nicht viel gemacht. Und deswegen hat man uns gesagt, sie muss ins Krankenhaus für Untersuchungen, da ist irgendwas. Aber es wurde nicht dramatisiert und wir wussten nicht letztendlich, dass es eine schwere Erkrankung war. Und als meine Mutter mir das ein paar Jahre später gesagt hat, da war ich wirklich geschockt, weil ich gedacht habe, was, das kann doch nicht sein. Und Krebs war, das hat damals niemand in den Mund genommen, das ja. Das war schon schlimm und ich habe auch gefragt, darf ich das jetzt jemandem erzählen? Und dann hat sie gesagt, ja, darfst du, aber ja, es wurde nicht offen über Krebs gesprochen damals.
Ja, da haben sich die Zeiten Gott sei Dank verändert.
Ja.
Wie war das denn, als deine Mutter das zweite Mal erkrankt ist? Also das, du sagst ja, du hast selber die Diagnose bekommen, aber also ihr habt ja sicherlich nicht die Diagnose zur gleichen Zeit bekommen, oder?
Nee, sie war schon ein paar Jahre länger krank. Die zweite Diagnose hat sie bekommen, da hatte ich gerade mein erstes Kind bekommen und war so in meiner ganz eigenen Welt, wenn man eine kleine Familie dann hat. Und aber ich weiß noch, bei der Taufe hatte sie eine Perücke an und sie hat sich ganz unwohl gefühlt. Und ja, der Krebs ist dann leider nicht ganz weggegangen. Und zu dem Zeitpunkt meiner Diagnose war sie schon unheilbar krank und ja, ist tatsächlich, während ich noch in der Chemotherapie war, ist sie dann verstorben.
Oh, das tut mir total leid, das ist ja furchtbar.
Ja.
Also du wusstest, deine Mutter hat Krebs und es ist wirklich richtig dramatisch und dann bekommst du deine eigene Diagnose. Mhm. Wie war das? Also ich kann mir vorstellen, ich meine, so eine Diagnose zu bekommen ist ja ohnehin was ganz, ganz Furchtbares, Aber dann auch noch die kranke Mutter zu sehen, wie hast du das für dich gehandelt?
Ich habe mir einfach gedacht, es gibt auch Krebsdiagnosen, die sind heilbar. Und ich war der festen Überzeugung oder habe es mir auch gewünscht, dass meine Krebserkrankung einfach so früh erkannt wurde, dass sie heilbar ist und ich gute Chancen habe. Und so war es dann letztendlich auch. Da habe ich mich immer dran festgehalten. Es waren keine Lymphknoten betroffen. Es sah alles gut aus. Die Ärzte haben mir gesagt, dass ja ich das schaffen kann, die Prognosen gut aussehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich da jetzt durch und ich werde das schaffen. Ja.
Das heißt, du hast also fest an deine Heilung geglaubt und das sozusagen visualisiert.
Genau, ja.
Claudia, hast du denn deinen Krebs selbst ertastet oder wurde das im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung erkannt?
Ich habe es tatsächlich selbst ertastet, zum ungünstigsten Zeitpunkt am Abend, bevor wir in den Urlaub gefahren sind. Es war nicht mein Plan, mir an dem Abend die Brüste abzutasten. Ich war immer ein bisschen achtsam mit meinem Körper und unter der Dusche, ja, habe ich es dann bemerkt und bin sofort zu meinem Mann und habe gesagt, bitte guck mal hier, da ist was, das war da vorher nicht. Wo kommt das jetzt her? Was ist das? Ich war sehr aufgelöst und bin auch am nächsten Morgen sofort in die gynäkologische Praxis gefahren und habe gesagt, da muss ein Arzt drauf gucken. Ich habe eine Vorgeschichte, ja. Und es wurde dann in der Praxis, soweit das dann da geht, untersucht und ja, ich bin dann wieder rausgeschickt worden mit dem Zettel in der Hand fürs Brustzentrum. 2 Wochen später hatte ich den Termin und bin dann an dem Tag in den Urlaub gefahren.
Also es erzählen viele Frauen, dass sie plötzlich diesen Knoten ertasten. Ist es wirklich so, dass der von heute auf morgen auf einmal da ist?
Ja, dafür hätte ich vielleicht mir jeden Tag die Brust abtasten müssen, aber also für mich kam er schon relativ plötzlich, ja. Also vielleicht nicht von heute auf morgen, vielleicht wächst das innerhalb von ein paar Tagen, ein paar Wochen, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich habe schon regelmäßig die Brust abgetastet, nicht nach einem bestimmten Schema, weil ich kannte keins, aber mir wurde immer gesagt bei der Vorsorge, ich muss da auch selber drauf achten und das habe ich dann so gut es mir möglich war gemacht. Natürlich spielt da auch immer so die Angst im Kopf mit, was ist, wenn ich da jetzt was ertaste? Und das ist immer so ein Zwiespalt, in dem man ist. Ich kenne ganz viele Frauen, die haben auch Angst davor, sich die Brüste abzutasten, weil sie denken, was ist denn, wenn ich da was finde? Und dann sage ich immer, ja, aber was ist denn, wenn du das nicht rechtzeitig findest? Das ist ja dann trotzdem da. Und ja, also ich kann diese Angst verstehen und es hat mich auch immer ein bisschen Überwindung gekostet, weil ich, wie gesagt, auch im Kopf hatte, was ist, wenn ich da jetzt was finde und einen günstigen Zeitpunkt gibt es einfach nicht. Und ein Tag, bevor man in den Urlaub fährt, ist kein günstiger Zeitpunkt.
Nee, definitiv nicht.
Ja.
Konntest du denn trotz allem dann diesen Urlaub genießen oder hattest du die ganze Zeit Kopfkino?
Also ich sag mal so, wenn wir den Urlaub hätten absagen müssen, das wäre für mich schlimmer gewesen, weil unsere Kinder haben sich auf diesen Urlaub gefreut, denen haben wir natürlich nichts gesagt. Es war schon ein schlimmer Urlaub, doch. Also, weil ständig war im Kopf, es kann was Gutartiges sein, es kann aber auch was Bösartiges sein. Und bei meiner Vorgeschichte waren die Chancen jetzt oder das Risiko, dass es was Bösartiges ist, schon recht hoch. Und ja, da beschäftigt man sich dann schon täglich mit und versucht sich im Urlaub abzulenken. Ich hätte die 2 Wochen natürlich sowieso irgendwie umkriegen müssen. Von daher, ja, war es vielleicht der Urlaub nicht so verkehrt, ja.
Aber du wusstest für dich schon irgendwie, dass es höchstwahrscheinlich Krebs ist?
Wissen nicht. Ich habe immer noch gehofft, dass es nicht so ist. Aber wenn die Mutter schon 2-mal an Krebs erkrankt ist, dann, ja, hätte es mich überrascht vielleicht oder wenn es nicht so gewesen wäre.
Ja.
Und vielleicht habe ich auch so gedacht, okay, ich rechne jetzt mit dem Schlimmsten, dann bin ich so darauf vorbereitet und
ja, diese Strategie kenne ich von meinem Mann.
Ja.
Weil dann ist man eher erleichtert, ne, wenn es dann doch nicht so ist.
Aber der Schlag kommt trotzdem ins Gesicht mit der, mit der wirklichen Diagnose. Man denkt so, nee, das ist doch jetzt nicht wahr und ja.
Wie ging das weiter, nachdem du aus dem Urlaub zurück warst?
Ich hatte dann den Termin im Brustzentrum und da wurde nochmal Mammographie gemacht. Da konnte man auf den Bildern schon sehen, dass das nicht gut aussieht. Die Ärzte können das wohl dann schon einschätzen. Dann wurde biopsiert und dann musste ich nochmal 7 Tage warten, bis das Biopsieergebnis da war und dann stand die Diagnose fest.
Die 7 Tage sind bestimmt emotional auch sehr anstrengend.
Ja, ja, ich bin sowieso nicht der geduldigste Mensch und das war nochmal ja, eine Schippe obendrauf. Also warten ist einfach, finde ich, das Furchtbarste, wenn man nicht weiß, wo man dran ist. Sobald ich dann weiß, was Sache ist, dann kann ich damit arbeiten, dann kann ich mich damit beschäftigen. Aber dieses Warten und nicht wissen, was ist, und man hat immer zwei Möglichkeiten, wie könnte es ausgehen, ist nichts für mich.
Dann kreisen die Gedanken die ganze Zeit und du kannst aber irgendwie keinen Punkt dahinter setzen. Ne?
Genau, ja.
Nachdem du die Diagnose dann erhalten hast, hast du es deiner Mutter erzählt?
Die war dabei. Die ist direkt mitgefahren.
Ja.
Die wollte natürlich wissen, was Sache ist. Und wir haben uns dann auch mit dem Thema genetische Vorbelastung, also Gentest, beschäftigt. Mhm. Das hatten wir bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Einfach aus dem Grund, wenn rausgekommen wäre, dass es keine genetische Vorbelastung gewesen wäre, dann hätte ich nicht so ein engmaschiges Vorsorgeprogramm erhalten. Und so wusste man nicht, ist es genetisch oder nicht. Und man wusste nur, meine Mutter hat es gehabt. Und deswegen bin ich ganz engmaschig kontrolliert worden, habe Mammographie bekommen, was man in meinem Alter noch nicht bekommen hätte. Deswegen hatten wir das mit dieser Gengeschichte gar nicht so weiter verfolgt. Also ich wusste immer, ich muss regelmäßig zur Kontrolle. Und dieses Ergebnis hätte für mich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich was verändert. Wobei ich jetzt im Nachhinein weiß, man kann sich natürlich auch prophylaktisch schon, bevor der Krebs ausbricht, die Brüste entfernen. Aber das war alles zu dem Zeitpunkt nicht.
Wie alt warst du da?
Ich war 40 bei meiner Diagnose.
Das heißt also, du hast jetzt also erlebt, dass deine Mutter zweimal an Krebs erkrankt war. War für dich denn schon gleich klar, dass du dir die Brüste abnehmen lassen würdest, wenn es jetzt Brustkrebs ist? Hast du darüber nachgedacht?
Ja, darüber habe ich nachgedacht und das stand für mich sofort fest, quasi schon mit dem Zeitpunkt der Diagnose, dass ich gesagt habe, die Brust kommt ab. Also der Arzt hat noch gesagt, aufgrund meiner Brustgröße, ich hatte nicht sehr große Brüste, könnte man sehr wahrscheinlich nicht brusterhaltend operieren, auch aufgrund der Tumorgröße. Und da habe ich gesagt, das ist mir auch egal, die ganze Brust kommt ab, da muss nichts erhaltend operiert werden. Und habe direkt gesagt, und die zweite Brust kommt auch ab. Also das war so ein bisschen überraschend für die Ärzte, weil er dann doch sein Silikonkissen da aus der Schublade gezogen hat und mir gesagt hat, man könnte doch damit auch wieder die Brust aufbauen und es gibt auch noch die Möglichkeit für Eigengewebe. Und da habe ich gesagt, nee, das kommt für mich alles nicht in Frage. Ich möchte den Weg der größtmöglichen Sicherheit oder des geringsten Risikos für mich gehen.
Ja.
Und da kam für mich nur diese Art der Operation in Frage.
Habt ihr denn den Gentest dann noch gemacht, deine Mutter und du?
Ja, wir haben den Gentest gemacht, weil man aufgrund des Ergebnisses meine Therapie noch hätte anpassen können. Also dann hätte die Chemo mit noch verschiedensten Medikamenten stattgefunden. Und es ist rausgekommen, dass es nicht genetisch ist.
Oh, okay, das ist ja eine Überraschung, oder?
Ja, das war tatsächlich dann eine Überraschung und ja.
Okay. Wie ging das weiter?
Ja, die Therapie hat dann stattgefunden. Ein halbes Jahr dauert so eine Chemotherapie. Dadurch, dass bei mir die Brust komplett abgenommen wurde, ist nicht bestrahlt worden, weil man gesagt hat, wo nichts mehr ist, kann man auch nichts bestrahlen. Das ist mir dann quasi sozusagen erspart geblieben. Das war für mich auch schlüssig. Und genau, für die prophylaktische Abnahme der gesunden Brust musste ich ein Jahr warten, weil man das nicht im gleichen Zug macht, um Infektionsrisiken zu vermeiden. Also man macht nicht zwei Baustellen auf.
Okay, krass. Ein Jahr?
Und wartet erstmal.
Also ein Jahr ist, finde ich, echt sehr lang, oder? Also ist das dann trotzdem so gewesen? Also du hast die Chemotherapie bekommen und danach, wurde danach gleich operiert? Oder hast du vorher die Operation bekommen und dann die Chemotherapie?
Nee, ich habe erst die Chemotherapie bekommen, damit man auch sieht, ob die anschlägt, ob der Tumor dadurch kleiner wird.
Ja,
Das ist tatsächlich passiert, der Tumor ist geschrumpft, aber am Ende der Chemotherapie wurde dann der Resttumor entfernt und bei mir dann die komplette Brust. Genau, das war die erste OP. Ja.
Das heißt also, nachdem du das dann alles hinter dir hattest, deine Brust wurde abgenommen.
Genau, startet man in das, mein Tumor ist hormonabhängig gewachsen und dann habe ich die Antihormontherapie gestartet. Das ist eine Tablettentherapie, die ich auch jetzt noch nehme. Also mir wurde gesagt, 5 Jahre Minimum. Es könnte sein, dass das auf 7 bis 10 Jahre ausgeweitet wird. Genau, damit habe ich dann gestartet und erstmal versucht, mich in mein Leben wieder einzufinden, was nicht sofort funktioniert hat.
Das kann ich mir vorstellen. Ist mit dieser Antihormontherapie, ist das auch so, dass man in die Wechseljahre katapultiert wird, oder?
Genau, man kommt von heute auf morgen in die Wechseljahre und ja, muss sich damit erstmal arrangieren, gucken, wie reagiert der Körper. Bei mir war es dann so, dass ich noch das Problem mit den Eierstöcken hatte. Also die Eierstöcke produzieren ja auch noch Hormone. Mhm. Und ich habe gesagt, beziehungsweise meine damalige Gynäkologin hat gesagt, es gibt die Zoladex-Spritze, die setzt die Eierstöcke außer Gefecht. Das hat sie mir empfohlen, damit da nicht auch noch Hormone im Körper wieder, wie sagt man, freigeschüttet werden. Mhm. Diese Spritze habe ich aber leider überhaupt gar nicht vertragen. Also ich war überhaupt nicht mehr ich selbst. Ich habe mich auch nicht mehr wiedererkannt. Ich hatte Stimmungsschwankungen, richtig, richtig heftige, mit Heulattacken aus dem Nichts raus. Und ich wusste nicht, was los ist. Und meine Familie natürlich auch nicht. Und wir wussten alle, wo es herrührt. Aber es ist dann natürlich trotzdem schwer, dann damit umzugehen. Und ja, das ging dann ein paar Monate so. Und dann habe ich gesagt, welche Alternative gibt es denn zu dieser Spritze? Ja, man könnte die Eierstöcke auch operativ entfernen. Das macht man aber erst bei Frauen ab 40, vorher nicht. Gesagt, okay, das passt ja dann bei mir. Und ja, dann habe ich quasi diesen OP-Termin, ich wollte ihn gleichsetzen mit der prophylaktischen Brustabnahme und der Eierstockentfernung. Ich habe gesagt, das kann man doch dann wenigstens in einem machen. Aber da das vom Körper her an zwei verschiedenen Stellen ist, hat man auch das nicht gemacht. Oh. Aber es waren nur 4 Wochen dazwischen. Also das ging dann, es war zwar natürlich trotzdem zweimal eine Vollnarkose, aber bis dahin hatte mein Körper sich auch einigermaßen gut, sage ich mal, erholt, so gut es nach so einer Chemotherapie geht, um dann diese zwei Operationen zu überstehen. Und
ja. Ja. Wie hat sich das denn angefühlt, nachdem du nach der ersten OP aufgewacht bist und die Brust dann tatsächlich weg war?
Also jetzt, ich war sehr gespannt, wie das sein wird. Und die Ärzte kamen dann und ich habe auch gedacht, was wird jetzt für eine Prozedur erfolgen? Aber die haben einfach den Verband abgenommen und haben geguckt, wie es aussieht. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, ah, okay, so, ja. Also es war nicht schlimm für mich. Ich war aufgeregt. Es hätte mir aber vielleicht geholfen, wenn ich vorher gewusst hätte, wie sowas aussehen könnte. Also bei mir war aber immer noch so dieses Bild im Kopf, ich habe nur diesen einen Weg und das wird der richtige sein und dann werde ich auch damit leben können. Aber das ist bei anderen Frauen ja vielleicht nicht so. Und wenn ich da Bilder gehabt hätte, das hätte mir schon sehr geholfen.
Ach, das hat dein Arzt dir nicht gezeigt? Also du hast ja gesagt, er hat das Silikonkissen rausgeholt, aber er hatte jetzt nicht irgendwie ein Beispiel, wie es aussieht, wenn die Brust abgenommen wird?
Nee, man hat mir das erklärt, wie diese Narbe verlaufen wird und also angezeichnet und aber richtige Bilder habe ich nicht gesehen. Nein.
Ach krass. Du hast das also für dich, bist du damit klargekommen, dass die Brust jetzt weg war? Mhm. Du hast gesagt, ein Jahr später erst wurde die andere Brust abgenommen. Wie war denn das? Also nachdem du die erste Brustabnahme hattest, wolltest du das immer noch unbedingt auf der anderen Seite auch? Oder hast du davor dann irgendwie, war das Gefühl anders?
Nee, ich wollte das immer noch, weil ich mir gedacht habe, der Krebs kann ja jetzt auch in der anderen Brust wiederkommen. Und habe gedacht, ich möchte das Risiko immer noch so gering wie möglich halten. Und ja, mit einer Brust weiterzuleben, das war für mich auch so ein körperliches Ungleichgewicht. Mhm. Und ich hätte natürlich die betroffene Brust aufbauen lassen können, dann wäre es wieder im Gleichgewicht gewesen. Aber das kam, wie gesagt, aus diesen Risikogründen nicht in Frage. Und deswegen blieb da auch für mich nur der Weg, die gesunde Brust auch abnehmen zu lassen. Ja.
Ich glaube, das ist ja, wenn man die Brust wieder aufbauen lässt und gerade wenn bei dir alles abgenommen wurde, das ist ja auch ein langer Weg bis dahin, ne? Mit einem Expander oder mit Eigengewebe. Das sind ja richtig. Mehrere, also das ist ja wieder so ein langer Verlauf, bis man dann da ist, wo man hin will. Ja. Wo ja möglicherweise, also höre ich jedenfalls oft, dass das mit Komplikationen verbunden sein kann und so weiter. Das heißt, für den Körper ist es ja vielleicht auch, einfacher, wenn die Brust abgenommen wird, zwei Operationen. Und dann kann der Körper heilen.
Genau, so habe ich das nämlich auch gesehen. Und diese Silikon-Variante, die wäre definitiv nicht für mich in Frage gekommen, weil das wäre für mich ein Fremdkörper gewesen. Und wenn man da schon so eine Abneigung gegen hat, dann weiß ich nicht, wie der Körper reagiert, aber es verträgt ja auch nicht jede. Und dann gibt es Komplikationen und dann muss das Implantat wieder raus. Und das wollte ich alles nicht. Und die Möglichkeit mit Eigenfettgewebe hat mein Körper nicht hergegeben. Da hätte man erstmal gucken müssen. Der Arzt sagte dann so lapidar, dann futtern Sie sich über Weihnachten mal ein schönes Bäuchlein an. Und ich gedacht habe, nee. Ja, also das...
Ja, krass.
Ja.
Eine bisschen unsensible Äußerung.
Ja, schon. Ich glaube, die Ärzte möchten gerne die Möglichkeit geben, dass der Körper, ja, so wie vorher wird er ja nicht, aber dass er wieder den Möglichkeiten entsprechend aufgebaut werden kann. Aber das möchte nicht jeder. Und
nee, das möchte nicht jeder. Ich habe da auch schon Geschichten gehört, dass der Arzt dann auch zu der Patientin sagt, ja, aber wie, Sie wollen die Brust nicht aufbauen lassen, wie soll denn das aussehen als Frau? Und da fragt man sich, hallo, bist du vielleicht an der richtigen Stelle, ja oder nein?
Ja.
Krass, ja. Also sowas musstest du nicht über dich ergehen lassen, sondern du hast gesagt, so und so sieht's aus, das möchte ich. Und dann haben sich die Ärzte danach gerichtet.
Genau. Ich wollte auch bei der zweiten Operation die gleiche Operateurin wie beim ersten Mal, weil die das richtig gut gemacht hat und die Möglichkeit hatte ich dann auch und die hat mich da voll unterstützt und für mich ist es sehr schön geworden.
Das freut mich total. Das freut mich so sehr, dass du mit deinem Körper im Reinen bist, weil ich meine, es sind ja jetzt nicht die Brüste, die das Frausein ausmachen, was aber, glaube ich, oft von außen so gesehen wird.
Ja, das stimmt. Also ich musste mir auch anhören, dass man nur mit Brüsten eine richtige Frau ist oder eine attraktive Frau ist. Irgendwie so war, glaube ich, die Aussage. Und wo ich gesagt habe, nee, das finde ich nicht. Also Brüste machen nicht eine attraktive Frau aus. Also das ist...
Ja, natürlich. Und ich meine, jeder möchte natürlich einen intakten Körper haben, ja. Aber wenn du so eine Diagnose hast und das einfach diese Veränderung gezwungenermaßen herbeigeführt werden muss, dann ist es natürlich... Also absolut deine eigene Entscheidung.
Ja.
Hast du denn mit deinem Mann da vorher drüber gesprochen und wie hat der darauf reagiert?
Für mich stand die Entscheidung ja relativ schnell fest, aber trotzdem wollte ich seine Meinung hören, beziehungsweise hatte ich schon so eine Einschätzung, wie er darauf reagieren würde, aber ich wollte es trotzdem vorher einmal so abgeklopft haben für mich und habe ihm halt gesagt, wie ich das für mich entscheiden würde. Und er hat gesagt, ich stehe da voll hinter. Das war natürlich toll für mich, dass ich da so ein Backup hatte und wusste, okay, für ihn ist es auch kein Problem. Ja.
Ja.
Da bin ich auch sehr dankbar für.
Da kannst du auch sehr dankbar für sein, weil Rückenhalt ist immer so wichtig und gerade in solch schwierigen Zeiten leiden auch viele Partnerschaften.
Ja.
Und von daher ist es total schön, dass es bei dir nicht so war.
Mhm.
Claudia, du hast vorhin erzählt, dass du ja den Gentest machen lassen hast und er war negativ. Das heißt, du bist keine Genträgerin.
Mhm.
Hast dich aber dennoch ja auch für die prophylaktische Ablatio der anderen Seite entschieden.
Ja.
Nach meinen Erfahrungen zahlt das in dem Fall ja dann nicht die Krankenkasse. Wie war das bei dir?
Richtig, das wurde mir auch so gesagt und ich habe quasi den Antrag auf Kostenübernahme gestellt. Und parallel aber den Termin für diese Operation ausgemacht, weil für mich einfach feststand, ich möchte diese Operation so schnell wie möglich erledigt haben, sage ich mal, und nicht erst warten, bis die Krankenkasse das genehmigt, weil ich nämlich weiß, dass sowas unheimlich lange dauern kann. Ich musste dann im Krankenhaus unterschreiben, dass ich die Kosten auch eventuell selbst tragen würde. Das habe ich gemacht und... Ja, die Operation hat dann stattgefunden und der, ich sag mal, Rechtsstreit mit der Krankenkasse hat sich noch ein bisschen hingezogen.
Aber im Endeffekt hast du die Kostenübernahme bekommen.
Ja, im Endeffekt musste ich es nicht selbst zahlen.
Was kostet denn so eine Ablatio? Also nur mal rein Interesse halber, mit welchen Kosten muss man da rechnen?
Also man hat mir was von um die 2000 Euro gesagt, ja.
Das sind auch die Zahlen, die ich bisher so gehört habe. Du hast ja zwischendrin auch noch die Eierstöcke entfernen lassen. Mhm. Musstest du das auch erstmal selber zahlen oder hat das die Krankenkasse dann übernommen?
Das hat tatsächlich die Krankenkasse übernommen.
Mhm.
Das ist aber, da habe ich keinen Antrag gestellt. Das kann ich gar nicht genau sagen. Also ich habe diese Zoladex-Spritze nicht besonders gut vertragen. Meine Ärztin hat mir gesagt, wir können die Eierstöcke entfernen. Ich hatte den Termin im Krankenhaus für diese OP und die OP hat dann stattgefunden. Also da habe ich keine...
Da hast du keinen Antrag irgendwie stellen müssen? Sondern
keine Probleme gehabt, genau. Das ja, aber ich kann gar nicht genau sagen, aus welchen Gründen.
Naja, wahrscheinlich wegen dieser Zoladex-Spritze. Ne? Wenn du die nicht verträgst, dann ist das ja...
Ja, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass jeder, der diese Spritze nicht verträgt, die OP genehmigt bekommt. Aber an der Stelle kann ich es einfach nicht sagen, wie da die Mühlen gemahlen haben.
Okay, na gut, aber da hattest du zumindest ja dann keinen Stress mit und musstest keine Anträge aus.
Genau, richtig. Das war was mal so funktioniert hat.
Während deiner Therapie hast du ja wahrscheinlich auch engen Kontakt mit deiner Mutter gehabt. Wie war das für sie zu erleben, dass die eigene Tochter erkrankt ist? Und wie war das für dich zu sehen, dass deine Mutter ja nicht so gute Heilungschancen hatte?
Also für meine Mutter war es, glaube ich, tatsächlich schlimmer als für mich. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen, weil sie das Ganze ja auch schon einmal durchlebt hat. Und ja, man möchte, glaube ich, nicht, dass ein Kind was Schlimmes erlebt, was man selber schon erlebt hat. Aber so wirklich viel darüber gesprochen haben wir nicht. Ich habe das so gemerkt, wie es ihr geht und dass ihr dieser Gentest auch unheimlich wichtig war. Und ihr ging es halt zunehmend schlechter. Und das Ende meiner Therapie hat sie dann ja auch schon gar nicht mehr mitbekommen. Und ich für mich habe, also das war für mich immer, ich musste natürlich... für mich Kraft finden, um durch meine eigene Therapie zu kommen und wollte natürlich aber auch noch für meine Mutter da sein. Mein Vater hat da ganz viel abgenommen und dass ich das gar nicht so, also auch aus Kräftemangel vielleicht gar nicht so wirklich an mich ranlassen konnte, weil ich wusste, ich muss mich auch um mich kümmern und ich habe auch zwei Kinder und eine Familie und das war sehr schwierig, ja. Mhm.
Das heißt, du hast also in der Zeit zwar Kontakt zu deiner Mutter gehabt, aber du hast den Fokus auf dich gelenkt. Das ist ja auch sehr wichtig und das muss man ja auch erstmal schaffen, ne? Weil wenn du den Fokus nicht auf dich lenkst, ich glaube, dann ist die Heilung ja vielleicht auch ein bisschen beeinträchtigt dadurch.
Genau, richtig, ja.
Du sagst, deine Mutter hat ihre Krebserkrankung nicht überlebt, bevor deine Therapie zu Ende war. Wie war das? Also ich stelle mir vor, dass das ja, dass die Veränderungen, die da auf dich eingeprasselt sind, ja schon allein mit deiner eigenen Erkrankung so enorm waren. Wie hast du es geschafft, weiterzumachen?
Ja, wie habe ich es geschafft, weiterzumachen? Also meine beiden Kinder sind der größte Motivator gewesen in der ganzen Zeit, meine Familie, dass ich gesagt habe, dafür mache ich das und
Ja. Wie hast du denn deine eigene Diagnose deinen Kindern erzählt?
Da waren mein Mann und ich uns schnell einig, dass wir das relativ offen erzählen. Zum einen, weil sie schon wussten, dass meine Mutter an Krebs erkrankt ist und ich nichts verheimlichen wollte. Wir haben es dann natürlich kindgerecht, also so gut das halt geht, erzählt, aber wir haben schon das offen erzählt. Wir haben das Wort Krebs ausgesprochen und haben gesagt, dass ich Brustkrebs habe und haben aber auch direkt gesagt, es gibt Formen, die heilbar sind und diese Form habe ich.
Wie alt waren denn?
Meine Tochter war 5 und mein Sohn 8.
Okay, also deine Kinder haben ja dann auch miterlebt, dass es deiner Mutter wahrscheinlich zunehmend schlechter ging und sie ja dann auch verstorben ist. War das? Ich meine, in dem Moment, wo du das Wort Krebs aussprichst und die Kinder das ja vielleicht auch irgendwie erzählen in ihrem sozialen Umfeld und jemand sagt, ach ja, da ist mein Opa dran gestorben, ist das nochmal eine andere Tragweite.
Richtig. Und das haben wir auch versucht, so ein bisschen zu differenzieren, dass wir gesagt haben, der Krebs kann einfach unheimlich viele Varianten haben und es gibt ganz viele Menschen, die das überleben und dann gibt es halt leider auch welche, die das nicht überleben. Und
Okay, also ihr habt den Kindern schon erzählt, dass es auch möglich ist, dass man an dieser Erkrankung sterben kann. Nachdem du also mit deinen Kindern ja auch darüber gesprochen hattest und deine Mutter leider verstorben ist, deine Therapie zu Ende war, du das mit der Zoladex-Spritze, die Eierstücke, die Abnahme der zweiten Brust. Wie ist denn dein Leben seitdem? Also hast du was verändert? Lebst du anders als vorher?
Richtig was verändert habe ich tatsächlich nicht, weil ich vorher schon immer so ein bisschen, oder was heißt so ein bisschen, also achtsam mit mir war, mir gedacht habe, ich möchte auch noch was vom Leben haben. Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit und wenn es mir gut geht, dann geht es auch meinen Kindern gut. Und hatte schon das Gefühl, dass mein Leben so im Einklang war. Mit der Diagnose dreht sich das aber nochmal und hat sich bei mir nochmal mehr verstärkt, dass man sagt, jetzt erst recht weiß man, wie kurz das Leben einfach sein kann. Einfach das Leben genießen, so oft es geht.
Ja, das heißt, du lenkst den Fokus auch mehr auf die schönen Dinge und bist geduldiger mit dir. Das ist zumindest das, was mir immer viele andere Frauen erzählen.
Ja, tatsächlich, genau.
Das ist schön. Hast du denn, als du deine Diagnose bekommen hast, gedacht, dass dein Leben jetzt zu Ende ist?
Nee, ich war schon der festen Überzeugung, dass ich das alles schaffe. Aber so ab und an kamen dann doch diese Angstgedanken hoch, dass ich gedacht habe, und was ist, wenn nicht? Weil ich es, wie gesagt, halt bei meiner Mutter gesehen habe. Ich habe zur Zeit meiner Diagnose, man sucht ja so ein bisschen nach Kontakt, habe ich eine Frau kennengelernt, die ungefähr, ich sag mal, 4, 6 Wochen weiter war als ich mit der Diagnose. Sie war auch meine Mutmacherin. Sie hat immer gesagt, so, das schaffst du und ich habe das geschafft und jetzt schaffst du es auch. Und ja, sie ist leider auch ein Jahr später verstorben, was für mich ganz krass war, weil sie hatte auch kleine Kinder, die genauso alt waren wie meine. Und bei ihr hat sich das Blatt einfach so gedreht, dass ich gedacht habe, das ist einfach krass, wie schnell das dann doch vorbei sein kann. Und ja, dann versucht man diese Angst aber immer beiseite zu schieben, weil nur mit der Angst zu leben, ist dann auch irgendwann nicht mehr gesund.
Aber wie ist dir das gelungen, die Angst beiseite zu schieben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich genau sagen kann ich das gar nicht so richtig, aber ich habe mir einfach gedacht, oder ich denke mir immer noch, ich möchte was vom Leben haben. Und ich kann sowieso nicht bestimmen, wann es zu Ende ist. Das ist irgendwann zu Ende. Und die Zeit, die ich noch habe, möchte ich einfach so gut es geht genießen und was vom Leben haben. Und das versuche ich auch, oder das mache ich auch. Und das gelingt mal besser und mal schlechter.
Ja.
Ja, bei mir hat's irgendwie funktioniert.
Hast du denn immer noch Kontakt mit Frauen, die ebenfalls betroffen sind? Weil ich habe hier auf deiner Instagram-Seite, ich habe nicht wirklich mir das alles durchgelesen, um einfach unvoreingenommen in dieses Gespräch zu gehen, aber ich habe gesehen, dass du auch Mitglied beim Busenkollektiv bist.
Genau, richtig. Zum Zeitpunkt meiner Diagnose kannte ich so gut wie gar kein Social Media. Ich war auch nicht auf Instagram unterwegs. Ich wollte aber auch zu keiner Selbsthilfegruppe gehen. Ich hatte, wie gesagt, diese eine Freundin kennengelernt. Und nach meiner Diagnose habe ich dann so gedacht, okay, wie geht das Leben jetzt weiter? So ganz lässt mich das Thema Krebs halt nicht los. Und ich wollte auch mit meinem veränderten Körper irgendwie anderen Frauen noch zeigen.
Das finde ich auch ganz
Mut machen,
wichtig.
Wie das aussehen könnte.
Ja.
Genau, und habe dann den Weg zu Social Media gefunden und bin dann aufs Busenkollektiv gestoßen, die ein wirklich großartiges Austauschformat, die Titi Talks, ins Leben gerufen haben. Da trifft man sich online und kann sich zu verschiedensten Krebsthemen, also Brustkrebsthemen, austauschen, sei es die Therapie selber, der Haarverlust, die Antihormontherapie oder was auch immer. Und so habe ich die beiden Gründerinnen Rea und Lena kennengelernt. Und die hatten so viele Ideen, dass sie irgendwann gesagt haben, sie brauchen Unterstützung im Busenkollektiv. Und dann haben wir tatsächlich mit 10 an Brustkrebs erkrankten Frauen den gemeinnützigen Verein gegründet.
Wow.
Und ja, das ist ein wirkliches Herzensprojekt von mir.
Das heißt, du bist ein Gründungsmitglied.
Ich bin ein Gründungsmitglied. Also die Idee des Busenkollektivs, die Idee haben Rea und Lena ins Leben gerufen. Und die Vereinsgründung und die Gemeinnützigkeit haben wir dann mit 10 Frauen gemeinsam, haben wir gemeinsam gestartet.
Wow.
Ja.
Wann war das? Weißt du das noch, wann das war?
Ja, die Vereinsgründung war tatsächlich letztes Jahr erst.
Okay. Also vielleicht kannst du was über das Busenkollektiv erzählen. Was macht ihr, abgesehen von den Titty Talks?
Genau, also wir sind ein gemeinnütziger Verein von Betroffenen für Betroffene. Und wir haben mittlerweile einige Angebote für an Brustkrebs erkrankte Frauen. Die Titi-Talks habe ich jetzt gerade schon erwähnt. Wir haben aber auch die Titi-Tints. Das ist ein Kunstprojekt, bei dem wir farbige Abdrücke von den operierten Brüsten erstellen.
Ja, das habe ich auch letztens erst irgendwo gesehen, diese Bilder. Dass man, genau, man legt sich dann auch so ein...
Ja.
Erzähl mal weiter.
Genau, wir hatten jetzt die Titi-Tints in Berlin haben sie jetzt stattgefunden. Die nächsten finden in, ich glaube, Heidelberg statt und im August sind wir in Düsseldorf. Und wir haben letztes Jahr eine Ausstellung ins Leben gerufen, eine von 8. Und dafür haben wir erstmalig diese Kunstprojekte erstellt und haben dann bei der Erstellung für diese Ausstellung gemerkt, wie viel das den Frauen einfach gibt, dass es nicht nur eine Produktion ist, um anschließend Kunst zu zeigen, sondern auch ein Prozess, der stattfindet, wenn die Frauen sich da vor Ort treffen und sehen, sie sind nicht alleine, sie fassen ihren Körper an, schmieren die Farbe da drauf und es entsteht einfach eine Verbundenheit und ein Austausch, der wahnsinnig wertvoll ist für die Frauen, dass wir gesagt haben, wir müssen das regelmäßig stattfinden lassen.
Wow, das ist ja im Grunde auch sowas Ähnliches wie das, was ich selber mache mit meinem Foto-Event, weil auch da merke ich ja, dass es den Frauen, und also auch mir als Fotografin, ja, dass es allen unfassbar gut tut, gemeinsam in den Austausch zu kommen, sich so zu posieren, den Körper irgendwie in den Vordergrund zu stellen und gerade ja auch die Veränderungen zu zeigen, die so eine Therapie mit sich bringt.
Richtig. Ein weiteres Projekt, was wir noch haben, das nennt sich Let Your Scars Shine. Das ist auch ein Fotoprojekt, bei dem wir die Narben mit Glitzerstaub versehen, um quasi den Makel nochmal besonders hervorzuheben und zu zeigen, Narben sind nicht hässlich, Narben können auch schön sein. Und ja.
Hast du denn das Gefühl, dass deine eigenen Narben ein Makel sind?
Nee, richtiger Makel nicht, aber ich habe für mich entschieden, dass ich sie so, wie sie sind, auch nicht lassen wollte und habe mich für Tätowierungen auf den Narben beziehungsweise um die Narben herum entschieden, weil einfach so morgens der Blick in den Spiegel, das sah so für mich so ein bisschen trostlos aus und ich wollte, dass das ein bisschen schöner aussieht und habe mich deswegen bewusst für diese Tätowierungen entschieden. Ich wollte nicht, dass die Narben damit verdeckt sind oder man die Narben nicht mehr sieht. Deswegen sind die Tattoos auch so um die Narben rum. Aber ich wollte für mich einfach so ein schöneres, fröhlicheres Bild haben, wenn ich in den Spiegel schaue. Und ja, das ist der Tätowiererin sehr geglückt. Ja.
Für was für ein Motiv hast du dich entschieden?
Es sind Blumenranken auf beiden Seiten. Plus noch ein Schmetterling, der oben auf der Portnarbe ist.
Ja. Voll schön.
Die Fotos kann man auch sehen auf meinem Insta-Profil.
Ja, das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Dann kann sich nämlich vielleicht auch die ein oder andere mit dir in Kontakt treten, wenn sie das gerne möchte.
Ja, sehr gerne.
Sicherlich dann auch über deine ehrenamtliche Arbeit informieren.
Ja, auf jeden Fall.
Gibt es noch irgendetwas, was du vielleicht der ein oder anderen Betroffenen mit auf den Weg geben möchtest, gerade in Bezug auf die Erkrankung?
Schaut bei Busenkollektiv vorbei. Dann, das ist wirklich ein Herzensprojekt von mir, weil wir merken, der Austausch ist einfach sehr, sehr wertvoll und es ist wichtig, dass wir finden wichtig, weiterzugeben, dass man nicht alleine ist mit dieser Erkrankung.
Ja, ja, ganz wichtig, finde ich auch. Das ist eine schöne Botschaft. Liebe Claudia, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, dafür, dass du uns deine Geschichte erzählt hast, dass du das mit uns geteilt hast, auch für den Hinweis auf das Busenkollektiv. Das verlinke ich auch gerne mit in den Shownotes und ich wünsche dir alles, alles Gute und ja, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen.
Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGüntherFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.